Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin Anneliese Kiesel. Ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Kinderbücher zu schreiben, das ist eine hohe Kunst. Das hat Susanne Christek zu mir gesagt, als wir beide uns miteinander unterhalten haben. Aus ihrer Geschichte über einen Hamster am Wiener Zentralfriedhof ist dann ja auch leider nichts geworden. Dafür schreibt sie andere wunderbare, lustige Bücher. Anneliese Kiesel beherrscht diese Kunst aber ganz eindeutig und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Die Krachbums, so der Titel eines ihrer Bücher, die haben wir etwa ihren beiden Kindern zu verdanken. Die Antwort auf die Frage, welche Bücher sie selbst liest, hat mich dann kurz sprachlos gemacht, auch an wie vielen Büchern sie gleichzeitig schreiben kann. Anneliese verrät ihren Plan bei Schreibdurchhängern. Außerdem gibt es Tipps, wie man Nachbarn zum Ausziehen bewegen kann. Wie viel Kind steckt in ihr selbst? Ist das Schreiben für Kinder wirklich anders als für Erwachsene? Auch darauf gibt's ehrliche Antworten. Ein kurzes Stück liest Anneliese dann aus ihrem Buch Die Weisheit der Eisbären vor. Also am besten gleich mal die Kids zu Hause oder in der näheren Umgebung vorbereiten und Kopfhörer bereithalten. Einen eigenen Vorlesepodcast hat sie übrigens auch. Boris Miedl von der Stadtbibliothek Graz stellt als Buchtipp zwischendurch eine ziemlich skurrile Geschichte vor, in der eine Badewanne eine große Rolle spielt. Aber hört am besten selber rein. Viel Spaß dabei. Anneliese, vielen Dank für deinen Besuch. Schön, dass das geklappt hat. Mit dir ist ja auch ein Genre vertreten, das nicht ganz so oft in meinen Podcasts, in den Podcast-Folgen vorkommt. Du bist die dritte Kinderbuchautorin hier zu Gast nach Silke Farmer-Wichmann und nach der Ingrid Hofer. Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
16 Bücher in 3,5 Jahren hast du veröffentlicht. Das ist so die Bilanz, die mir bekannt ist. Ist die noch aktuell oder sind noch einmal einige dazu gekommen?
Nein, diese Bilanz ist aktuell, ja. Allerdings würden zu Hause in der Schreibtischschublade noch ein paar fertige Manuskripte auf Veröffentlichung warten.
Also du bist auch eine Vorschreiberin, also du schreibst eigentlich ständig.
Hast genau.
Du immer was auf Lager?
Ja, ich habe immer was auf Lager. Also ich bin schon draufgekommen, mehr als 5 Bücher parallel kann ich nicht schreiben. Also 5 ist so mein absolutes Limit. Ja, genau. Na, ab 6 wird es kritisch, ja.
Okay, also schreibst tatsächlich parallel auch an deinen Geschichten?
Ja. Ja,
ja, ich sag mal, puh, hallihallo. Das ist eine ordentliche Bilanz. Wie war das jetzt? Vor 3,5 Jahren ist dann das erste Buch veröffentlicht worden. War das genau so dein Plan? Ich schreibe jetzt Kinderbücher, jetzt geht's los. Ist der Plan dann auch so aufgegangen?
Also angefangen hat es eigentlich früher. Ich habe vor circa, ja, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich schon 8 Jahre her, habe ich angefangen, ein Jugendbuch zu schreiben. Und das ist ein recht intensives Thema gewesen und deswegen habe ich nochmal die ersten Kapitel geschrieben und habe mich dann auf die Suche nach einer Literaturagentur gemacht und habe denen geschrieben, eigentlich rotzfrech, und habe gesagt, hey, ich hätte da eine Idee, ich schreibe es aber nur, wenn ihr sagt, dass das sinnvoll ist. Und die haben sich das dann angeschaut und haben gemeint, ja, finden sie wahnsinnig gut, ich soll es bitte, bitte fertig schreiben und wenn es fertig ist, machen wir einen Vertrag. Und was ich nicht wusste, ist, so findet man eigentlich keine Literaturagenturen. Normalerweise schreibt man mal ein paar Bücher, schaut, dass man Verlage bekommt, schaut, dass diese Bücher publiziert werden und dann kann man sich auf die Suche nach einer Agentur machen.
Okay.
So geht das eigentlich, die einen dann vertritt und einen noch mehr aufbaut.
Okay.
Ich habe es andersherum gemacht. Gott sei Dank war ich damals so naiv, weil sonst hätte ich mich das wahrscheinlich gar nicht getraut.
Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, genau. Ich habe das dann eben geschrieben, dann haben wir den Vertrag gemacht. Das Buch ist noch nicht rausgekommen. Kein Verlag will es haben. So ist das. Und ich habe dann aber immer mehr Ideen gehabt und immer mehr geschrieben. Und meine Agentin hat diese ganzen Ideen mit auf die Buchmessen genommen. Und irgendwann hat ein Verlag gesagt, ah, die finden wir gut, mit der würden wir gern was machen.
Okay, was war dann das erste Buch, das wirklich veröffentlicht wurde?
Das war ein Adventkalender für Kinder ab 3 Jahren. Erschienen im Kaufmann Verlag. Der Titel ist Eine Weihnachtsüberraschung für Frederik. Und es ist einfach eine Adventgeschichte, aufgeteilt in 24 Kapitel, die man vorlesen kann. Und dann gibt es so kleine Folien dazu und die können die Kinder dann aufs Fenster kleben. Also ein kleines, schönes Projekt zum Anfangen. Und das war eigentlich so der Startschuss für alles Weitere.
Dann waren auf einmal Verlage da. Du hattest deine Geschichten. Die wurden dann auch angenommen.
Also es ist dann eigentlich Schlag auf Schlag gegangen, ja. Und mittlerweile bin ich bei 4 bis 5 Veröffentlichungen pro Jahr.
Wahnsinn. Bist du jetzt auch hauptberuflich Kinderbuchautorin?
Noch nicht ganz. Es ist, die Kinder bei den Lesungen fragen mich immer, bist du reich? Hätte ich Harry Potter geschrieben?
Ja.
Komischerweise nein. Es ist, wie überall in der Kunst und Kultur, ist es auch in der Kinderbuchbranche nicht ganz so einfach, davon zu leben. Vor allem, wenn man alleinerziehend ist und 2 Kinder hat und 2 Katzen und einen Hund. Die essen alle wahnsinnig viel. Deswegen schreibe ich auch noch andere Texte. Bin als Werbetexterin tätig und ja, genau.
Okay. Welche Geschichten schreibst du jetzt in deinen Kinderbüchern? Für welche Altersgruppen sind die gedacht?
Die meisten Geschichten, die ich gerade schreibe, sind so für Kinder ab 8 oder 10. Es scheint sich so zu meiner Hauptzielgruppe zu entwickeln. Das ist ja oft, also ich schreibe schon auch Bücher für ältere Kinder oder Jugendliche, aber da ist der Markt gerade ein bisschen schwierig. Da muss man vielleicht noch den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Der Markt ist schwierig, heißt in dem Fall, Kinder wollen nichts lesen oder die Verlage nehmen keine Bücher an?
Ich glaube, dass die Verlage der Meinung sind, die Jugendlichen würden nicht lesen. Und das ist ja gerade so diese New Adult Welle. Und da passen die Themen, mit denen ich mich beschäftige, nicht ganz so gut hinein. In meinen Büchern geht es wenig um Liebesgeschichten und sind meistens ein bisschen schwerere Themen und es passt gerade irgendwie so in diese Gesamtstimmung nicht so hinein. Also ich glaube, die Leute wollen gerade lieber ein bisschen Ablenkung haben von dem, was so drumherum passiert und jetzt vielleicht in Büchern nicht unbedingt über schwierige Themen lesen, was ich auch verstehen kann. Wenn ich einmal Netflix einschalte, dann schaue ich mir auch irgendeine leichte Unterhaltung an, die mich ein bisschen ablenkt von dem, was so in der Zeitung steht.
Ja, es gibt ja auch Serien von dir schon, Buchserien. Um welche Geschichten dreht sich's da? Welche Themen behandelst du denn?
Also es gibt das magische Schulschiff, erschienen bei Löwe. Da geht's um 5 Kinder, die auf ein Schiff kommen, also auf ein Schulschiff. Sie sollen ab jetzt dort zur Schule gehen und ihre magischen Fähigkeiten entdecken lernen. Und es geht natürlich immer ganz viel um Freundschaft. Also so wie andere Autorinnen viel zum Thema Liebe schreiben, schreibe ich wirklich am allerliebsten über Freundschaft. Und weil es einfach in meinem Leben so ein großes Thema ist. Und ich schaue, dass meine Charaktere möglichst vielfältig sind. Also es ist nicht die Hauptfigur immer die Tolle, die alles richtig macht, sondern die haben schon auch ihre Schattenseiten. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Kinder mit solchen Figuren aufwachsen, die einfach nicht perfekt sind, genau, und auch Fehler machen und darüber nachdenken und auch draufkommen, da war ich echt gemein. Weil wir sind alle keine Engel, würde ich ja mal behaupten. Und natürlich gibt man sich jeden Tag Mühe, dass man ein guter Mensch ist, aber man macht auch Fehler.
Man darf auch Fehler machen.
Genau.
Da ist ein Hauch Fantasy dabei.
Genau, ja.
Du hast noch ein anderes Buch mitgebracht?
Ich habe noch, ich hab noch 2 Bücher mitgebracht von einer Reihe. Die Reihe heißt Das geheime Leben der Tiere. Das ist eine sehr große Reihe vom Löwe Verlag. Und zwar möchte man da spannende Geschichten haben über Tiere, die so ein bisschen einen Hauch von Disney mitbringen, aber wirkliche Fakten von den Tieren auch transportieren. Also die Kinder sollen eine spannende Geschichte lesen können und zugleich ganz viel über die Tiere erfahren. Und jeder Autor und jede Autorin bekommt einen Lebensraum. Ich habe die Arktis bekommen, recht herausfordernd, weil da oben gibt es nicht so viele Tiere. Aber natürlich haben wir als ersten Band gleich mal die Eisbären gewählt. Die Weisheit der Eisbären ist letztes Jahr erschienen, genau. Und der zweite Teil, Das Erbe der Polarfüchse, jetzt Anfang 2025.
Oh, ganz neu.
Ganz neu, genau.
Brand new.
Mhm.
Wie entstehen deine Geschichten? Kommen dir da zuerst Charaktere in den Sinn oder auch Themen, die du gerne einbauen möchtest?
Es sind meistens die Figuren zuerst da. Es kann einmal mit einem Namen anfangen. Ein Bekannter hat mir mal den Namen seines Sohns genannt und da wusste ich, der muss auftauchen. Den brauche ich. Und dann war schon der Hauch einer Figur geboren. Also, und die erzählt, also je ausgereifter die Figuren sind, desto mehr erzählen sie mir eigentlich das, was sie erleben werden. Und wenn die Figuren einmal wirklich da sind, kann ich die Geschichte einfach schreiben.
Was ist dann für dich beim Schreiben vielleicht die größte Challenge? Der Anfang oder das Ende oder vielleicht der letzte Feinschliff? Hast du die Geschichte dann gleich mal im Kopf, so schön rund?
Ich schaue, dass ich zuerst wirklich ein umfangreiches Exposé schreibe. Also in der Regel sagt man ja, wenn man einem Verlag ein Exposé schickt, 3 Seiten sollte das umfassen. Meine haben zwischen 10 und 20 Seiten.
Okay.
Meine Lektorinnen leiden ein bisschen, aber sie wissen dann auch, was auf sie zukommt. Also sie können sich dann schon ganz gut vorstellen, wie die Geschichte ausschaut. Es kann natürlich immer sein, dass sich so im zweiten Teil und gegen Ende hin was verändert, weil ich drauf komme, ach, die Figuren müssen anders handeln, sonst ist es nicht schlüssig. Aber im Grunde steht die Geschichte von Anfang an. Mhm. Und ich setze mich dann hin und schreibe es runter.
Hast du da feste Schreibzeiten? Hast du einen Schreibplan? Du bist zweifache Mama, da weiß ich, ist die Zeit nicht immer so frei einteilbar.
Das stimmt, ja. Vor allem im Winter, wenn sie abwechselnd krank sind. Na, ich stehe in der Regel um 5 Uhr auf und schreibe bis 7. Also es sind 2 Stunden, wo ich wirklich intensiv an Projekten arbeite. Manchmal nur an einem, manchmal auch an 3, je nachdem, wie viel gerade los ist oder und wie viel Ruhe ich habe.
Nicht mehr als 6 Bücher gleichzeitig.
Nicht mehr als 6 Bücher gleichzeitig, nicht mehr als 5 Bücher gleichzeitig eigentlich. Und also diese 2 Stunden in der Früh, wenn ich mich da hinsetze und wirklich schreibe, mein Ziel pro Tag sind etwa 6.000 bis 10.000 Zeichen.
Okay, ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass man sich da wirklich oder dass sich die Autorinnen und Autoren konkrete Ziele setzen und das dann angehen und sich hinsetzen und das auch machen. Aber hast du auch Durchhänger ab und zu? Geht manchmal gar nichts?
Ja, natürlich. Also manchmal setzt man sich hin und dann probiert man es bei dem einen Projekt. Na, geht nichts. Dann gehe ich zum nächsten Projekt. Na, geht auch nicht. Dann mache ich die Buchhaltung. Die muss ja auch irgendwann erledigt werden.
Wahrscheinlich.
Ja, das ist, also wenn gar nichts geht, dann mache ich Buchhaltung.
Das wäre die nächste Frage gewesen, wie gehst du dann mit solchen Durchhängern? Okay, Buchhaltung.
Und manchmal hilft es einfach gar nichts, dann muss man anfangen zu schreiben. Dann muss man sich überwinden. Und was ganz gut hilft, wenn es am Computer nicht geht, dass man einfach mal einen Stift in die Hand nimmt und irgendwas auf ein Blatt Papier schreibt. Also das hilft mir oft, dass einfach irgendwie was in Fluss kommt. Und das geht analog ein bisschen besser als digital.
Du schreibst ja nur Kinderbücher. Hast du diesen Satz schon einmal gehört oder bekommst du das öfter zu hören?
Nein, tatsächlich noch nicht. Was ich oft zu hören bekomme ist, ach, ich wollte auch schon immer mal ein Kinderbuch schreiben. Das ist eigentlich der Satz, den ich dann immer bekomme. Ja?
Ja.
Und illustrierst du das auch selber? Nein, würde ich das machen, dann hätten wir hier lauter Bücher mit Strichmanschgern drauf. Ich kann nicht zeichnen.
Darfst du mitreden bei den Illustrationen oder so, wie du dir das vorstellst? Hast du Bilder im Kopf dazu?
Ich habe überhaupt keine Bilder im Kopf, weil ich der Meinung bin, das ist nicht meine Aufgabe, den Illustratorinnen da irgendwas vorzuschreiben. Die haben selber so gute Ideen und sind so kreativ und ich verlasse mich voll und ganz auf deren Gespür und deren Kreativität und ich bin bisher noch nie enttäuscht worden. Aber tatsächlich werde ich manchmal gefragt, ob diese und jene Idee für eine Illustration, ob das so in meine Richtung geht, also meinen Vorstellungen entspricht und sage immer, ja natürlich, bitte lasst die Illustratorinnen machen.
Die wissen auch, was sie tun.
Eben, das sind auch Profis.
Worauf achtest du aber doch vielleicht beim Schreiben für Kinder, für Jugendliche? Wo ist da, glaubst du, der Unterschied zum Schreiben für Erwachsene?
Kinder sind, glaube ich, viel kritischer. Die hören viel aufmerksamer zu, lesen viel aufmerksamer und man muss sie ernst nehmen. Also weil sie ganz, ganz genau spüren, wenn man sie nicht ernst nimmt. Und ich glaube, man kann Kindern schon auch viel zutrauen. Und den Fehler darf man nicht machen, dass man die Zielgruppe unterschätzt. Weil Kinder sind anspruchsvoll.
Du darfst jetzt kurz durchschnaufen. Wir hören jetzt nämlich rein in den Buchtipp des Monats von der Stadtbibliothek Graz.
Der Buchtipp für den März, der kommt wieder einmal von Boris Miedl. Schön, wieder im Zankelhof zu sein. Boris, welches Buch wirst du uns vorstellen?
Ich möchte heute Doremi Faso von Tine Melzer vorstellen.
Der Titel klingt sehr musikalisch. Worum geht es in dem Buch? Es ist ein bisschen was zum Lachen, hast du vorab schon verraten.
Genau, also ich habe es eigentlich jetzt gar nicht so musikalisch ausgesprochen. Also Do, Re, Mi, Fa, So wäre wahrscheinlich, also die klassische Tonleiter ist der Titel dieses Werkes. Genau, und das Buch ist skurril, würde ich jetzt mal sagen. Man kommt immer wieder zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Also es hat beides in sich. Und grundsätzlich würde ich ganz grob einmal sagen, dass es um Sinnsuche geht, aber auf eine sehr skurrile Art und Weise.
Gibt es da einen Hauptprotagonisten oder eine Hauptprotagonistin? Wie ist das Buch aufgebaut?
Genau, also es gibt einen Hauptprotagonisten, das ist der Sebastian Saum, der am Beginn des Buches seinen 40. Geburtstag in seinem eigenen Haus feiert. Der Sebastian Saum ist Opernsänger und da kommen irrsinnig viele Künstler, das ist so eine Art Überraschungsparty und er merkt irgendwie, dass das alles für ihn momentan gar keinen Sinn mehr macht, was er eigentlich so in seinem Leben treibt, also die ganze Kunst, er hinterfragt das plötzlich alles. Und lasst mehr oder weniger die Leute allein diese Party feiern und zieht sich ins Bad zurück und nimmt ein Vollbad in seiner Badewanne und beschließt dann auch noch in dieser Nacht diese Badewanne auf unbestimmte Zeit nicht mehr zu verlassen.
Ja, das klingt durchaus skurril. Wir können jetzt ja auch leider nicht verraten, wie es zu Ende geht, das Buch. Was hat dir besonders gut gefallen?
Ja, mir hat besonders gut gefallen, dass man am Anfang sich die Frage stellt, wie lang geht das gut? Also so, wie soll das überhaupt gehen? Wie kann man sich da ernähren? Wie kann man dann, weil es kommen eben ja sofort solche Fragen, wie geht der dann aufs Klo oder was macht er dann? Und es funktioniert deswegen so gut, weil sich dann herausstellt, dass dieser Sebastian in einer WG lebt, also dieses Haus, das hat er geerbt von seiner Mutter, die bereits verstorben ist, und dieses Haus bewohnt er eben mit einem Klavierspieler, mit einem Pianisten gemeinsam, mit dem Franz. Und dieser Franz, ganz unhinterfragt, fühlt er sich zuständig für seinen Zustand und versorgt ihn mit Nahrung, pflegt ihn, wenn es ihm nicht gut geht und so weiter. Und sagt auch für ihn die ganzen Auftritte zunächst einmal ab, die Proben und so weiter. Also er möchte ihn sozusagen irgendwie unterstützen, aber es wird nie erklärt, warum.
Also er verbringt dann tatsächlich einige Zeit in dieser Badewanne.
Ja, also er verbringt auf jeden Fall 16 Tage in dieser Badewanne. Das ist zumindest das, was wir im Buch miterleben. Und am Anfang denkt man sich halt, ja, so ein, zwei Tage könnte man schon aushalten. Aber es kommen dann ganz kleine und große Probleme, also auch banale körperliche Probleme dazu. Wie man sich leicht vorstellen kann, bekommt man halt einfach auch Schmerzen, wenn man ständig in einer Badewanne liegt. Rückenschmerzen und so weiter. Die Knochen tun weh, die Haut fängt an, irgendwie Pusteln zu bilden etc. Er hat wenig Tageslicht. Also es ist dann schon auf viele Arten und Weisen eine Herausforderung.
Vielleicht, um sich ein bisschen was darunter vorzustellen, oder gibt es eine Stelle, die du uns da gerne vorlesen möchtest, ganz kurz?
Ja, sehr gerne, weil das ja wirklich ein Buch ist, wo man sehr schwer eine Geschichte erzählen kann oder was nacherzählen kann, weil ja sehr wenig passiert im Buch, außer dass es einfach spannende Gedanken ständig da sind. Und das Buch beginnt schon sehr lustig, indem man über sich selbst sagt oder von sich selbst sagt oder beschreibt: Ich blieb morgens einfach in der Wanne liegen, immer noch nackt, aber ohne Wasser und gebettet in Decken und Kissen. Man würde mich herausholen müssen wie eine schwangere Kuh aus dem Fluss. Man müsste mir Gurte unterlegen und mich umspannen wie ein Klavier auf dem Weg aus dem zweiten Stock, um mich hier herauszubekommen.
Und in diesem Tonfall geht's weiter.
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Dein Fazit von diesem Buch?
Mein Fazit ist, dass es, was mir wahnsinnig gut gefällt dran ist, dass er halt, sein Ziel ist sozusagen, erst wieder aus der Badewanne rauszusteigen, wenn er weiß, worum es im Leben geht und wie er weitermachen möchte. Er möchte nicht gleich weitermachen wie vorher. Das heißt, das ist so eine Art Challenge, würde ich jetzt einmal sagen, wo er sagt, entweder es transformiert sich innerlich was oder ich bleibe hier. Und man hat die ganze Zeit über nicht das Gefühl oder man weiß nicht, wie das ausgehen wird, ob er jemals, ob so dieser Funke überspringt, dass er denkt, jetzt weiß ich es oder jetzt weiß ich es nicht. Und er hat so viele Gedanken, die wir uns auch wahrscheinlich viele, die meisten von uns sich tagtäglich stellen, macht es in dieser Form Sinn. Und er kommt dann auf vieles drauf, kommt aber auch drauf, dass vieles nicht Sinn macht und beschließt dann auch Dinge zu verändern. Und das ist irgendwie sehr schön daran.
Weißt du vielleicht was über die Hintergründe zur Geschichte von der Autorin? Was hat die Autorin dazu bewegt, eine solche Geschichte zu schreiben?
Also die Tine Melzer ist eigentlich Kunstprofessorin und Philosophieprofessorin aktuell in Bern. Und es ist erst ihr zweiter Roman, interessanterweise. Auch der erste Roman hat schon so etwas Experimentelles an sich gehabt. Das war das Alpha Charlie Bravo, wo es auch um einen pensionierten Bundesheer-General oder irgendeinen Bundesheer-Offizier geht, der so also total in sich gekehrt lebt, sozusagen. Das heißt, in beiden Büchern geht es um dieses Motiv des Alleinseins. Was bin ich für mich selbst, wenn sonst niemand da ist? Und spannend ist bei ihr auch die feministische Perspektive bis zum gewissen Grad, weil wenn eine Frau sozusagen sich in die Perspektive von einem Mann begibt, wie es dem in seiner Rolle geht als Mann, als gefeierter Opernstar, dann ist es noch einmal interessanter, wie gut sie diesen Charakter trifft, obwohl sie natürlich selbst ein ganz anderes Leben führt. Also genau die Hintergründe konnte ich nicht eruieren. Es ist allerdings so, wenn man ihr erst in Erstling anschaut, der auch sehr gefeiert wurde, merkt man schon, dass sie da eine gewisse Vorliebe hat für diese einsamen Männer, die auf Sinnsuche gehen.
Also es klingt ein bisschen wie ein Buch als skurriles Kunstprojekt vielleicht.
Ja, so sehe ich das auch, absolut.
Vielen Dank, Boris. Do Re Mi Fa So, ein Buch von Tine Melzer, erschienen im Jung und Jung Verlag. Vielen Dank fürs Dabeisein, Boris.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Welche Bücher hast du als Kind selbst gelesen? Hast du überhaupt viel gelesen? Welche Bücher stehen da vielleicht heute noch in deinem Regal? Was liest du deinen Kindern gerne vor?
Ich habe als Kind total viel gelesen. Ich habe auch schon vor der Schule zu lesen begonnen und kann mich auch an den Moment erinnern, wo mir so der Knopf aufgegangen ist, wie dieses Lesen funktioniert. Ich war damals mit meinen Großeltern auf Urlaub und meine Großmutter hat immer gesagt, du musst nur die Buchstaben so zusammenziehen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meint. Und sie hat mir damals vom Erich Kästner Pünktchen und Anton vorgelesen. Und dann war sie im Badezimmer und ich habe mir dieses Buch genommen und schlag das hinten auf und lese da diese Buchempfehlung Emil und die Detektive. Und ich dachte, oh, Emil und die Detektive. Ich bin zu meiner Großmutter gelaufen und gesagt, Omi, ich kann lesen. Und eben das Emil und die Detektive war der erste Satz, den ich gelesen habe als Kind.
Da hast du die Buchstaben zusammengezogen.
Da habe ich die Buchstaben endlich zusammengezogen und von da an ist losgegangen, ja.
Und irgendwelche Bücher, die dich wirklich auch inspiriert haben oder eben bis heute begleiten?
Ja, also inspiriert hat mich Der Drachenreiter von Cornelia Funke. Das Buch habe ich geliebt. Auch Herr der Diebe von Cornelia Funke. Ich glaube, sie war meine absolute Lieblingsautorin als Kind. Und was mich sehr berührt hat, waren die Brüder Löwenherz.
Oh ja, da haben wir alle drin gegossen.
Ja, ja, definitiv. Also da habe ich sehr geweint.
Ja. Ja. Meine ersten Bücher waren die Pixie-Bücher. Die habe ich nicht gelesen, aber ich habe sie erzählt, weil ich so oft vorgelesen bekommen habe, dass ich sie dann selber erzähle.
Ja, irgendwann geht das dann, gell? Wenn man es oft genug hört.
Ist sehr lange aufbewahrt. Mittlerweile, glaube ich, sogar noch eine kleine Box habe ich noch zu Hause. So der Best of Pixie.
Sehr schön. Ja, ich habe auch noch einige Bücher. Berli Hupf steht noch im Regal von der Mira Lobe. Oh. Den habe ich geliebt als Kind.
Hat dich das Muttersein auch inspiriert zum Schreiben von diesen Geschichten?
Definitiv. Also die Krachbums gäbe es ohne meine Kinder nicht. Da war die Entstehungsgeschichte war eigentlich sehr einfach. Ich bin im Bett gelegen, rechts ein Kind, das mir ins Ohr gebrüllt hat, links ein Kind, das mir ins Ohr gebrüllt hat. Irgendwo gibt es sicher kleine Wesen, die sich über diesen Krach freuen. Und das war die Geburtsstunde. Ja, genau. Genau.
Du machst ja auch Lesungen und es ist immer spannend, glaube ich, bei so einem jungen Publikum. Kinder sind ja meist sehr ehrlich und auch sehr kritisch. Was sind da so deine Erfahrungen?
Also ich finde die Lesungen total berührend, weil ich sitze normalerweise hinter meinem Schreibtisch allein zu Hause. Die einzigen, die meine Geschichten hören, sind meine Kinder und ich glaube, denen hängt es schon ein bisschen beim Hals aus, wenn ich da sitze. Und ich zum Teil, wenn ich eine spannende Stelle schreibe, dann murmel ich nämlich so vor mich hin. Mhm. Was hast du gesagt, Mama? Na, nix, ich schreibe. Und wenn man dann so vor der Klasse steht und einmal sieht, was diese Geschichten mit Kindern machen, die es noch nie gehört haben, das ist so schön. Und ich werde ganz oft gefragt, erstens, wie geht's weiter und warum liest du uns nicht das ganze Buch vor und kommst du morgen wieder? Und das ist schon sehr, sehr schön.
Ja. Was wollen die Kids denn sonst noch von dir wissen? Du hast schon gesagt, die Frage kommt oft, bist du reich? Was tauchen da noch für Fragen auf?
Hast du das Buch wirklich selber geschrieben? Das Ganze? Es ist für sie meistens total unvorstellbar, wie man so viel schreiben kann. Also so viele Wörter, Wahnsinn. Und wie lange hast denn du gebraucht? Wie viele Jahre? Und dann sage ich ihnen meistens ja. Also in der Regel schreibe ich an den Büchern 6 bis 8 Wochen. Mehr Zeit ist oft gar nicht möglich.
Weil du in Verträgen steckst quasi?
Genau, und weil einfach es geht dann so Schlag auf Schlag und ich glaube, ich bin so ein Mensch, der harte Deadlines braucht und so ein bisschen einen Druck. Also viele sagen, sie könnten auf Knopfdruck nicht kreativ sein oder unter Druck und ich brauche das aber so ein bisschen. Es geht dann besser.
Ja.
Mit dem
kann ich verstehen.
Ja.
Welche Projekte hast du gerade in Arbeit?
Ich schreibe gerade einen Adventkalender. 2 Adventkalender, fällt mir gerade ein. Und ein Projekt, über das ich noch nicht so sprechen darf, das aber sehr, sehr spannend wird für Kinder ab 10. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Also es ist schon so richtig. Da habe ich noch recht viel Zeit. Das muss ich erst im Herbst abgeben. Also starte ich richtig früh und freue mich auch total, dass ich einmal so viel Zeit habe und dass das wirklich langsam wachsen kann. Und ja, kann ich gar nicht erwarten, dass das rauskommt.
Mhm. Möchtest du auch mal für Erwachsene schreiben?
Tatsächlich schreibe ich an einem Projekt für Erwachsene immer mal wieder, so nebenbei, wenn ich Zeit habe. Aber ich finde es erstaunlicherweise sehr herausfordernd. Vielleicht, weil ich an dieses Buch etwas planloser herangehe als an die Kinderbücher. Bei den Kinderbüchern habe ich schon so einen Workflow, also eben dieses Exposé schreiben mit den Figuren und der Handlung und dann setze ich mich hin und schreibe das einfach runter. Und aus irgendeinem Grund mache ich das bei diesem Projekt für Erwachsene nicht. Und ich glaube, da stehe ich mir selbst im Weg.
Hast du noch Zeit?
Ich habe noch Zeit, genau.
Nur kein Stress oder doch ein bisschen Druck. Du könnt jetzt Druck machen, sag, ich bin sehr neugierig, ich würde es gerne wissen und lesen.
Ja, das hilft tatsächlich. Ich glaube, ich sollte da einfach auch einmal so ganz strukturiert zur Sache gehen und dann, ja.
Welche Bücher liest eigentlich eine Kinderbuchautorin? Welche Bücher liest du?
Tatsächlich lese ich gar nicht mehr. Ich lese meinen Kindern immer noch vor. Die sind jetzt zwar schon über 11 und fast 13, aber wir haben dieses Vorleseritual immer noch beibehalten. Das genießen wir total. Wir lesen gerade die Lucifer Junior-Reihe von meinem lieben Kollegen Jochen Till und mögen es total. Was wir danach lesen, wissen wir nicht, weil Lucifer Junior hat jetzt, glaube ich, schon 16 Bände. Und wie das halt so ist, wenn man so lang eine Reihe liest, dann weiß man gar nicht, gibt es ein Leben danach? Er schreibt jetzt zum Glück an einer neuen Reihe, aber ich weiß nicht, das geht sich für uns gerade nicht aus. Und sonst lese ich fast nicht. Also das haben mir meine Kinder auch vorgeworfen, wie ich gesagt habe, meine Kinder lesen nämlich auch relativ wenig. Und sie sagt, ja, aber Mama, du liest ja auch nicht.
Aber du liest vor wenig.
Ich lese vor und ich schreibe einfach so wahnsinnig viel. Und wer viel schreibt, muss halt leider auch viel lesen. Also seine eigenen Texte lesen. Und wenn ich etwas nicht mag, dann ist es meine eigenen Texte Korrektur zu lesen. Es ist immer so ein Müssen, weil das liest man ja nicht einmal, man liest sich zweimal, man liest unzählige Male. Und das ist halt dann auch schon Arbeit. Und mich dann zur Entspannung auch noch hinzusetzen und noch mehr zu lesen, das funktioniert irgendwie nicht.
Was machst du dann zur Entspannung in deiner schreibfreien Zeit?
Ich gehe viel mit dem Hund in den Wald. Ich gehe gern wandern und ich spiele seit Oktober Trompete. Aha. Das ist super lustig. Ich mag es total. Also ich weiß, dass die Krachbums bei uns zu Hause ganz viel Freude hätten, wenn meine Tochter spielt Schlagzeug, mein Sohn spielt Dudelsack und ich spiele jetzt Trompete.
Habt ihr noch Nachbarn?
Ja, wir haben. Nein, also die unter uns sind jetzt ausgezogen, aber wir haben, es sind noch ein paar übrig, ein paar hartgesottene.
Wahrscheinlich wollten sie einfach nur eine andere Wohnung sich verändern. Liegt nicht an euch, oder?
Ja, bestimmt. Nein, es ist einfach, es gibt gute Gründe, warum die Krachbums entstanden sind. Und es geht mit Kindern halt manchmal echt rund. Und mein Sohn geht jetzt in eine Schule, wo er noch ein zweites Instrument lernen muss. Und er hat sich jetzt für die Tuba entschieden. Oh. Es wird nicht leiser.
Es wird nicht leiser, nein.
Leiser. Nein.
Also du gehst gern wandern, du machst Musik.
Genau, ich höre gern Musik und
Kinderlieder?
Nein, tatsächlich etwas so dunklere Dinge.
Oh.
Ja. Und ich puzzle gern mit meinem Sohn. Wir haben uns gerade der Herausforderung eines 9000 Teile Puzzles gestellt. Ich habe ihm gesagt, schau, unser Jahresprojekt, wir sind jetzt innerhalb von 2 Wochen fast fertig. Ja.
Wie viel Kind steckt in dir?
Ich glaube, ganz viel. Also ich habe meine Kinder relativ jung bekommen. Mit 23 bin ich Mama geworden. Und ich glaube, das hat mir mein inneres Kind ganz gut bewahrt. Weil ich noch gar nicht so, mit 23 glaubt man natürlich, dass man erwachsen ist, jetzt rückblickend gesehen. Ja, doch nicht ganz. Und ich glaube, da bin ich ganz gut in Kontakt geblieben und ich glaube, das muss man auch, wenn man für Kinder schreibt, muss man sich noch so reinfühlen können. Wie war das? Weil ich glaube, also zu mir ist das Kind ganz oft gesagt worden, genieß es, die Kindheit ist so schön. Aber eigentlich bin ich mir ganz oft ein bisschen ausgeliefert vorgekommen. Der Schule ausgeliefert, diesem System und auch dem, was die Erwachsenen so bestimmen. Mhm. Also Kind sein kann auch sehr, sehr schwierig sein, weil man aus den Strukturen nicht entfliehen kann. Man kommt nicht raus.
Ja. Hast du dir dann als Kind das Erwachsensein anders vorgestellt?
Ich habe mir gedacht, verflixt wird das anstrengend. Und das war eigentlich eine ganz, ganz richtige Einschätzung.
Kann man so sagen, ja.
Ja. Mhm.
Aber es hat ja auch Vorteile.
Es hat definitiv auch Vorteile, ja.
Ja. Kannst du dich selbst in 3 Hashtags beschreiben? Hashtags zu Annalisa Kiesel.
Hashtag Unordnung. Hashtag alles auf einmal. Und Hashtag...
Hashtag laut.
Nein, das bin ich eigentlich gar nicht. Hashtag optimistisch.
Mhm. Ich würde Hashtag vielseitig noch dazu nehmen.
Ja, aber du hast ja gesagt nur 3.
Stimmt. Würdest du sagen, du bist eine gute Freundin?
Ja. Also ich habe 2 sehr gute Freundinnen, seit ich 10 Jahre alt bin. Und eine weitere habe ich dann so im Jugendalter kennengelernt. Und ich habe wenige Freunde, aber dafür sehr, sehr gute und sehr langjährige.
Du hast ja auch erzählt, das Thema Freundschaft ist dir immer sehr wichtig in deinen Geschichten. Was macht für dich eine gute Freundschaft aus?
Dieses bedingungslose Füreinander-Dasein. Und das habe ich mit meinen Freundinnen tatsächlich. Also ich weiß, auf die kann ich zählen. Die sind immer da, wenn ich sie brauche. Und ich bin auch immer für sie da, wenn sie mich brauchen. Und dass man auch einmal auseinandergehen kann, jetzt nicht im Bösen, sondern einfach, wir haben uns zwischendurch, glaube ich, schon auch einmal ein paar Jahre nicht gehört und gesehen. Aber wir haben immer zueinander gefunden und immer gewusst, die andere ist da.
Welches ist dein Lieblingsbuch von deinen eigenen?
Das ist eine gute Frage. Von den Veröffentlichten?
Ja.
Von den Veröffentlichten würde ich sagen, Die Weisheit der Eisbären.
Ist es auch, oder etabliert sich das zu deiner Lieblingsserie?
Ja, ich glaube, das könnte man so sagen, ja. Es ist total spannend, über diese Tiere zu recherchieren. Also ich habe so viel erfahren, was ich nicht gewusst habe, sowohl über Eisbären als auch über Polarfüchse. Und es soll ja auch eine spannende Geschichte dazu erzählt werden. Und ich schaue dann natürlich, dass ich irgendwelche großen Themen hineinverpacke. Und ich finde es eine sehr spannende und herausfordernde Kombination.
Und ein Lieblingsbuch liegt in der Schublade? Habe ich jetzt so zwischen den Zeilen raus?
2 Lieblingsbücher liegen vielleicht in der Schublade. Also ja, das ist ein Buch für Kinder ab 10 und eins für Kinder ab 12. Das für 12-Jährige habe ich sogar ein Stipendium vom Deutschen Literaturfonds bekommen. Das ist ein sehr wichtiges Stipendium im deutschsprachigen Raum. Aber ich habe ein Stipendium bekommen, aber keinen Verlag. So okay. Läuft es halt leider auch. Ja. Also es wartet noch.
Aber das Buch ist geschrieben?
Das Buch ist geschrieben und fertig. Und das für Kinder ab 10 ist auch geschrieben und fertig, ja. Aber das sind schwierige Themen.
Ja, mal schauen. Wir sind ja in gewissem Sinne Kolleginnen, nämlich Podcast-Kolleginnen. Du hast auch einen Vorlese-Podcast ins Leben gerufen. Das ist noch gar nicht so lange her.
Genau, also die Idee gibt es schon länger.
Ja.
Und dann kam das Leben dazwischen, wie es ist. Mein Bruder hat zu Hause quasi ein eingerichtetes Tonstudio und ich habe irgendwann gesagt, du, ich habe so viele Geschichten in der Schublade liegen und nämlich auch Dinge, die vielleicht keinen Verlag finden werden, wo es mir eigentlich auch egal ist, ob sie einen Verlag finden oder nicht, aber die ich trotzdem einfach irgendwie veröffentlichen möchte. Und ich schreibe so viel, ich kann ruhig auch einfach etwas so hergeben. Und habe mir dann gedacht, ein Podcast wäre schön, dem einfach Geschichten vorgelesen werden und ein bisschen übers Lesen geplaudert wird. Und so ist dann die Idee der Vorlese-Liese entstanden. Und können Kinder nämlich auch Wünsche deponieren. Also wenn sie irgendwie eine Geschichte zu einem bestimmten Thema hören möchten, dann können sie mir das gern mitteilen oder die Eltern. Und dann überlege ich mir was.
Mhm. Also das sind keine, du liest nicht aus deinen aktuellen Büchern vor, sondern es sind wirklich eigene Geschichten, die im Vorlese-Podcast vorgelesen werden.
Genau, genau. Also die ersten 3 oder 4 Geschichten drehen sich jetzt um eine Figur, die heißt Lotta Wirrkopf. Ist ein bisschen ein verbeiltes kleines Mädchen, dem allerlei Missgeschicke passieren. Und ja, jetzt habe ich aber sogar schon den ersten Wunsch bekommen von einem kleinen Buben.
Mhm.
Der wird gerne eine Geschichte über einen Basketballer hören.
Ah, spannend.
Mhm. Ich überlege mir schon was.
Ja, und wie oft erscheint der Podcast? Wie oft hören wir da neue Geschichten oder gibt es neue Geschichten zu hören?
Wir haben uns jetzt auf einen monatlichen Rhythmus geeinigt.
Und die Geschichten sind für Kinder ab, oder für welches Alter auch?
Für Kinder ab 5 bis 6.
Ja, wie lange liest du da?
Jede Folge dauert derzeit so zwischen 20 bis 25 Minuten. Es gibt immer eine Anmoderation und eine Abmoderation. Ich habe mir da eine Figur überlegt, den Barnabas, den Bücherwurm, der
ein Co-Moderator,
der halt Fragen stellt sozusagen, der auf Kinderebene agiert, mit dem er dann über die Geschichten sprechen kann und der dann Fragen stellt. Also in der kommenden Geschichte wird es um einen Streik gehen und dann fragt der Barnabas natürlich, was ist denn überhaupt ein Streik? Und dann erklären wir das einmal zuerst.
Von deinen Vorlesequalitäten werden wir uns jetzt gleich überzeugen lassen. Du hast natürlich etwas mitgebracht. Was kriegen wir denn zu hören von dir?
Ich werde eine Passage aus Die Weisheit der Eisbären lesen. Und zwar ist das eine Stelle, da ist die Eisbärin Miki, das ist die Hauptfigur, ist schon groß, also die Geschichte startet, wie sie auf die Welt kommt und jetzt ist sie schon groß und allein unterwegs und sie jagt und hat irgendwie das Gefühl, dass da irgendjemand ist da draußen auf dem Eis.
Bitteschön, Annalisa Kies.
Hallo Eisbär, bist du wach, Eisbär? Die Sonne scheint, Zeit aufzustehen. Eisbär, kuckuck. Die Stimme, die Miki aus einem Traum riss, klang spitz und hoch. Es musste ein sehr aufgeregtes Wesen sein, dem sie gehörte. Die Eisbärin verharrte regungslos. Vielleicht haute es ja von selbst wieder ab. Worauf wartest du? Du musst jagen. Husch, husch, raus aus deiner Höhle. Du hast Hunger, ich habe Hunger, alle haben Hunger. Miki wunderte sich. Hatte dieses Etwas Miki gerade aufgefordert, nicht so faul herumzuliegen, sondern sich an die Arbeit zu machen? Es half alles nichts. Sie musste wohl oder übel nachsehen. Miki rappelte sich auf. Die Schneedecke war so dick, dass die Eisbärin sie nur mühevoll abschütteln konnte. Kaum war ihr Kopf aufgetaucht, sprang ein kleines weißes Fellknäuel zur Seite. Du bist ja groß, rief es und lief ein paar Meter zurück, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Miki zu gewinnen. Die Eisbärin schnupperte. Du bist ein Fuchs, kreischte die Flauschkugel. Ein Polarfuchs, kleinwendig und schnell. Darf ich vorstellen? Mein Name ist Tiri. Miki rümpfte die Nase. Der Himmel war blau. Es war herrlich kalt. Das hätte ein guter Tag werden können, aber jetzt war diese nervöse Füchsin aufgetaucht. Wenn das kleine Biest nicht so verflucht schnell gewesen wäre, hätte Miki es mit einem Haps aufgefressen. Genervt stapfte sie los. »Hey, Eisbär!« Die Füchsin flitzte Miki hinterher. »Lauf nicht weg, ich kann dir helfen. Siehst du das?« Sie hob den Kopf hoch in die Luft. »Dieses Näschen ist unschlagbar. Damit finde ich jedes Atemloch und all die kleinen Robben in ihren kuscheligen Höhlen.« »Ich finde sie und du tötest sie. Ist das nicht eine gute Idee?« Tiri schien von ihrem Plan begeistert zu sein, denn sie drehte sich vor lauter Vorfreude mehrmals im Kreis. Miki knirschte mit den Zähnen. »Und schau mal«, quietschte Tiri, »schau, wie flink ich bin.« Mit anmutigen Bewegungen rannte die Füchsin hin und her, schlug einen Haken, sprang in die Höhe und drehte sich dabei um die eigene Achse. »Ich bin Tiri, der schnellste Fuchs am ganzen Polarkreis und so weiß, dass sogar die Schneeflocken denken, ich sei eine von ihnen.« »Toll«, brummte Miki und beachtete das Fellknäuel nicht weiter. Tiri jagte unbeirrt im Kreis und zog den aufgewirbelten Schnee dabei wie einen Kometenschweif hinter sich her. »Na, wie findest du das?« rief die Füchsin hechelnd und sah sich nach der Eisbärin um. Die war in der Zwischenzeit jedoch bereits hinter einem Hügel verschwunden. »He, du guckst ja gar nicht«, Tiri stieß ein erbostes Fauchen aus. »Eisbär? Eisbär, wo bist du?« Tiri folgte den riesigen Pfotenabdrücken im Schnee und hatte Miki mit nur wenigen Sätzen eingeholt, wobei sie stets auf einen ausreichenden Abstand achtete. Wenn es um Eisbären geht, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Das wusste sogar ein Energiebündel wie Tiri. »Warte auf mich! Du scheinst es ja ganz schön eilig zu haben. Wo willst du denn überhaupt hin?« »Weg«, erwiderte Miki knapp und stapfte weiter. »Wohin weg? Weg von dir«, knurrte die Eisbärin. »Boah«, Tiri stockte für einen Augenblick. »Du bist ja fies.« »Ja«, Miki verharrte und fixierte die Füchsin. »Und wenn du nicht aufpasst, fresse ich dich.« »Ach was, ich schmecke dir bestimmt nicht.« Tiri schien von der Drohung unbeeindruckt zu sein, aber sie wich trotzdem vorsichtshalber ein paar Schritte zurück.
Vielen Dank und wirklich vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und dein Leben als Kinderbuchautorin.
Ja, ich sag danke für das schöne Gespräch.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit all deinen Projekten.
Danke dir.
Fein war dieses Treffen mit Anneliese Kiesel und genieß deine Kindheit. Dieser Satz und die Gedanken von ihr haben mich dann noch ein Stück weit beschäftigt und vielleicht ging es ja nicht nur mir so. Schreibt mir gerne, ich freue mich über Feedback auf der Website boichermenschen.at, auf Instagram oder Facebook. Alles verlinkt wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr natürlich auch alle Links zu Anneliese Kiesel und ihren Büchern. An dieser Stelle vielen Dank wieder fürs Zuhören. Gerne den Podcast auch abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann.